Hallo, liebe Zuhörende. Hier kommt eine neue Folge von Denkfabrik Medizin. Wir hatten sehr viel Reaktion auf unsere Cholesterinfolge und haben uns überlegt, dass wir dazu eine Erweiterung machen, eine sogenannte Reaktionsfolge. Ich bin Ingo Krenz, Internist und Nephrologe in Hamburg, und mir gegenüber sitzt
Andreas Klinge, Internist und Diabetologe, auch aus Hamburg, und zusammen sind wir die Denkfabrik Medizin.
Genau so ist es. Und wir würden gerne heute so ein bisschen das, was wir beim letzten Mal in der Cholesterinfolge gesagt haben, erweitern, weil da viele, viele Reaktionen drauf gekommen sind. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich. Wir sind sehr, sehr gerne mit unserer Gemeinde im Austausch und lernen dabei ganz viel. Würdest du doch auch sagen, Andreas, oder?
Das total. Also, ehrlich gesagt, ist ja ein bisschen so wie, wir machen ja fast keine Vorträge mehr, weil wir so viel Zeit und Spaß für den Podcast haben. Aber auch das haben wir ja immer gemacht, weil wir selber so viel dabei gelernt haben.
Genau. Nee, also, man kann immer nur schlauer werden. Und ist also jetzt in der Vorbereitung für unsere Reaktionsfolge, muss ich sagen, sind wieder mir Sachen klar geworden, die mir vorher gar nicht so klar waren.
Darf ich ganz zu Beginn eine ganz kurze Anekdote aus den letzten 2 Tagen erzählen?
Sehr gerne.
Im Moment läuft der Kongress der Deutschen Diabetesgesellschaft. Und also ich bin da nicht, aber meine Kollegin nimmt da online teil. Und die hat, ich glaube, gestern an der Session teilgenommen. Da ging es um diabetisches Fußsyndrom. Du weißt, Ingo, das sind diese, gerade wenn die Patienten noch Gefäßprobleme haben, dann geht da die, haben die hohes Risiko, dramatische Verläufe, wirklich schlimme Sachen. Und da ging es gestern in der Session um die Frage: Was macht man denn mit den Leuten, von denen man weiß, die haben eine AVK, das Risiko ist, die haben aber bisher, was kann man denen noch Gutes tun, wenn sozusagen schon der Verlauf sozusagen sehr, sehr böse ausschaut? Und da kommt an jeder zweiten Folie standen da LDL-Zielwerte von LDL unter 55. Und meine Kollegin schrieb mir völlig verzweifelt, sie hätte den Eindruck, die Kollegen würden denken, dass die Statine quasi die Gefäße freispülen würden.
Statine sind gleich Domestos für unsere Abflussrohre.
So, und was ich nochmal daran verstanden habe, ist auch, vielleicht ist das auch nochmal ein Blick, sozusagen, wir haben ein bisschen gelästert über die Kardiologen, ich finde auch nicht ganz so unrecht, aber ich glaube, es ist sozusagen gerade, also je dramatischer die Situation ist, je schwerer die Komplikationen und Folgen schon sind, desto größer ist ja sozusagen auch unsere Gefühl der Ohnmacht. Und dann, glaube ich, dann kommt ganz viel Action Bias damit rein, dass man sagt, ja, dann kann ich wenigstens was machen und kann mit einer hohen Statindosis das LDL-Cholesterin ganz niedrig senken.
Und wir erinnern an dieser Stelle daran, Statine brauchen ein Jahr, bis die Kurven der Behandelten und Nichtbehandelten auseinandergehen. Jahr, nicht ein Tag.
Nein, genau. Gut, das nur zur Einladung, weil das so ein ganz frisches Erlebnis war. Das Thema ist ja überall, ne, um
zu hören. Okay, fangen wir mal an. Also die häufigste Frage, die uns gestellt wurde, und das ja muss man auch sagen, auch zu Recht, weil wir da nur in Nebensätzen drauf reagiert haben, ist die Frage der Abgrenzung zwischen Primär- und Sekundärprävention.
Ja.
Also aus meiner täglichen Praxis kann ich berichten, das ist so, wir kriegen ganz, ganz viele Überweisungen zum Ultraschall der Karotiden mit der Frage, ob sich dort Kalkplaques finden. Und die Anschlussfrage ist immer, wie denn dann der Cholesterin-Zielwert sein soll. Und das sind alles ja Leute, die bisher kein kardiovaskuläres Ereignis hatten, also klassisch in die Primärprävention fallen. Und die Frage ist, wo ziehen wir denn jetzt die Grenze? Ich meine, das nächste, was ja kommt, ist Coronar-CT. Das hebt bei uns jetzt im Moment so richtig ab, nachdem das jetzt auch von der Kasse in bestimmten Fällen bezahlt wird. Und haben wir ganz viele Patienten mit Coronar-CT. Und wo ist denn da so die Grenze? Hast du dazu eine Meinung, Andreas?
Das ist ja eine Frage, die kam ja sozusagen auf den unterschiedlichsten Kanälen, per E-Mail, auch bei Spotify, überall. Ja. Das war immer so ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, wir hatten in so einem Nebensatz gesagt, dass wir das Gefühl haben, dass diese scharfe Grenze versucht wird, oder zumindest die weicht irgendwie im Moment gerade auf. Mhm. Und also ich bin ja jetzt sozusagen ein harter, klassischer Vertreter von evidenzbasierter Medizin. Also die ganzen Studien, die wir ja auch angeguckt haben und auch zitiert haben, unterscheiden alle ganz klar zwischen Primärprävention als hat noch kein kardiovaskuläres Ereignis gehabt, und Sekundärprävention, das sind Patienten mit Zustand nach Herzinfarkt oder Zustand nach Schlaganfall. Und wir wissen über diese Gruppe dazwischen nichts. Was wir wissen, ist, dass in Studien, wo das gemacht worden ist, wo sozusagen so gemischtes Kollektiv war, wo Patienten waren mit hohem Risiko, aber auch Patienten mit eingeschlossen waren, die bereits ein Ereignis hinter sich haben, dass das Risiko da immer, also sagen wir so, der Effekt dort ist immer dramatisch niedriger als bei den Patienten, die ein wirkliches Ereignis hinter sich gebracht haben. Von daher würde ich relativ, also ein Plug in der Karotte wäre für mich kein Grund zu sagen, ich ändere was an der Frage, ob das Primär- oder Sekundärprävention ist. Mhm.
Nun geht das ja schon los mit, also du hast nicht unbedingt einen Herzinfarkt hinter dich gebracht, aber die Kardiologen sozusagen sind rechtzeitig noch gekommen, haben einen Stent eingebaut und der Herzinfarkt konnte verhindert werden. Also in den meisten Empfehlungen von Fachgesellschaften ist ja zum Beispiel Zustand nach Stent fällt in Sekundärprävention.
Ja, das ist das, was ich erlebe. Das Problem ist, dass ich aber auch erlebe, dass der allergrößte Teil von Berichten von Kardiologen, wo Stents gesetzt worden sind, gesetzt worden nicht in akuten Situationen, sondern das waren vielleicht symptomatische Patienten. Teilweise werden 60% Stenosen gestentet, von denen nach allem, was ich weiß. Ich sag mal, das ist eine sehr großzügige Auslegung der Indikation. Und was wir wissen ist, dass bei Patienten, das sozusagen außerhalb der akuten Situation, also akutes Koronarsyndrom, Herzinfarkt, dass außerhalb dieser Situation hat der Stent eine symptomatische Funktion. Die ist ja auch gut und wichtig. Also ich will überhaupt nicht kleinreden, aber das ist eindeutig, hat keine Relevanz auf die Lebenserwartung der Patienten. Und für mich ist das weiterhin eine Primärprävention. Wenn die Patienten sozusagen bei Angina pectoris einen Stent bekommen haben, ich glaube, die sind näher dran an Primärprävention als an Sekundärprävention.
Also nun gibt es ja auch Studien, die Statine und später kommen wir ja vielleicht noch auf die PCSK9-Inhibitoren, die das gegeben haben im akuten Koronarsyndrom und gezeigt haben, dass sie Endorganschäden und Ereignisse reduzieren können. Das heißt, würden wir jetzt sagen, dass ein akutes Koronarsyndrom in die Sekundärprävention fällt?
Eindeutig. Das würde ich sagen. Also auch da muss man sagen, also erstmal ja. Das Problem ist, dass das, was ich an Briefen lese, jetzt nicht nur aus dem Bereich Kardiologie, merkt man, dass in den letzten Jahren, bestimmt die letzten 10 Jahre, etwas ist, was ich Upcoding nenne. Also Patienten werden in Arzt-Krankenhausberichten, sind die kränker, als sie wirklich sind, damit sozusagen, weil sozusagen der DRG-Satz ausgenutzt werden muss. Ich kann das zum gewissen Teil auch nachvollziehen, dass die Krankenhäuser das machen alle und deswegen muss man dieses Spiel mitspielen. Aber ich sehe zum Beispiel mal ein ganz anderes Beispiel. Ich sehe Patienten, da steht was drin von akutem Nierenversagen. Und dann gucke ich mir die Krea-Verläufe an und da ist gar nichts Dolles passiert, aber formal erfüllt dieser Sprung irgendeine Unterscheidung. Mhm. Und das erlebe ich beim akuten Koronarsyndrom auch. Also man sieht ganz viele Patienten, die bei zum Beispiel eingeschränkter Nierenfunktion eine erhöhtes Troponin T hatten. Und man sagt, ist das jetzt wirklich kardial bedingt? Ist da wirklich eine Dynamik drin gewesen? Die Indikation für die Akutkoro und dann für die Intervention sitzt, glaube ich, relativ locker.
Okay.
Und dann finde ich das total schwierig, dann zu entscheiden. Also gehört der jetzt, aber nochmal, da wäre ich großzügig und sage, ja, wenn man, also da wäre ich jetzt nicht, da wäre ich nicht apodiktisch und würde sagen, das ist so. Nur sozusagen die Patienten, ich kenne eben auch Patienten, die asymptomatisch in eine 60% Stenosen Stent bekommen haben beim Kardiologen. Das ist für mich eindeutig weiterhin Primärprävention. Aber alles, was akutes Koronarsyndrom ist oder war, da hat sich ja die Grenze sehr verschoben. Das, was wir früher Herzinfarkt genannt haben, da sind die jetzt früher dabei. Das wäre für mich alles gut mit einer Sekundärprävention vereinbar und sozusagen einer großzügigeren Indikation für eine Statintherapie.
Also ich kann ja mal sagen, ich habe Zahlen gefunden in der Vorbereitung, wo zur Sekundärprävention gerechnet wurde, dass wenn eine mindestens 50%ige Koronarstenose oder 70%ige Stenose der Karotiden war, also Karotis interna oder externa, dann war sozusagen der Übergang, wo Fachgesellschaften gesagt haben, das sei jetzt Sekundärprävention. Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, auch da gibt es ja keine Daten zu. Es gibt keine Studie, die diese Leute spezifisch untersucht hat, sodass man sagen muss, das fällt ja in den Bereich der Expertenmeinung.
Ja, aber ich glaube, das wäre zum Beispiel auch einer meiner Kritikpunkte an dieser Art von Leitlinien, dass wir, ohne dass wir eine Evidenz dafür haben, sozusagen etwas als gegeben hingenommen wird, ohne dass es untersucht wird. Eigentlich müsste man doch sagen, das müsste man untersuchen in der Gruppe der Patienten.
Genau, Da muss man eine prospektive randomisierte Studie machen und gucken, ob die tatsächlich profitieren.
Und ich befürchte aber, weil das so einen starken Impact hat und das jetzt ja, das gilt jetzt als State of the Art. Also wie sehr das ist und wie sehr der Druck ist, finde ich, hat man auch sehr in den Kommentaren zu unserer Folge gelesen, dass ganz viele geschrieben haben, oh, das ist aber nett, dass man jemand so denkt und das auch offen ausspricht. Ich denke das auch so und ich kenne viele, das entlastet mich. Und das finde ich ja schon ganz beeindruckend.
Also besonders beeindruckt hat mich ja dieser eine Kommentar, wo jemand geschrieben hat, er ist Assistent in der kardiologischen Praxis und wäre da eigentlich sehr kritisch reingegangen und würde merken, dass so langsam durch die Art und Weise, wie die Kardiologen damit umgehen würden, mit der Verschreibung von Statinen, wie großzügig, dass seine eigene Grenze sich jetzt verschöbe. Nicht? Ja. Und er jetzt so langsam auch sozusagen aufgeweicht würde. Und das ist ja sozusagen so ein typisches Herdentriebphänomen. Ne? Wenn man irgendwie das Gefühl hat, die ganze Herde rennt nach rechts, dann denkt man, wenn ich jetzt nach links renne, dann frisst mich der Löwe. Anstatt und dann rennt man doch lieber hinter denen her, obwohl man nicht ganz überzeugt ist, ob das richtig ist. Ne?
Ja, und man muss ja sagen, also uns ist ja ein Kelch vorbeigegangen in Form eines Gesetzes. Das ist gekommen durch das Ende der vorherigen Regierung. Da hatte ja der Herr Lauterbach ein Gesetz auf den Weg gebracht, das gesunde Herzgesetz.
Das gesunde Herzgesetz. Oh Gott.
Ja. Und dem Gesetz lag ja der lag zugrunde, dass Herr Lauterbach meinte, erkannt zu haben, dass die hohe kardiovaskuläre Mortalität in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern damit zu tun hätte, dass wir hier zu wenig Statine verordnen würden. Und es war im Prinzip ein Statinverschreibungsgesetz. Mhm. Also wir sollen mehr Statine einsetzen.
Ja, und das am besten schon ab 16 oder so. Ne?
Ja, ganz genau. Noch jünger. So, und ich glaube, das ist ja so ein bisschen so ein Punkt, der uns beide umtreibt, weil sozusagen wir würden ja eher sagen, also wenn ich so durch die U-Bahn gehe oder im Schwimmbad bin, würde ich sagen, da müssen mehr Jugendliche mehr Bewegung machen und irgendwie lernen, sozusagen solche relativ banalen Dinge, die, glaube ich, viel größere Effekte haben, als dass wir später im Leben Medikamente einsetzen müssen. Und das geht aber verloren und wir kommen so auf so einen Pfad. Und dieses Gesetz ist jetzt sozusagen durch den Regierungswechsel, glaube ich mal, kommt das nicht. Aber man merkt, wie stark auch sogar politische Einflussnahme ist, weil die glauben, dass das der richtige Weg wäre.
Lass uns doch nochmal konkret werden. Was können wir denn sozusagen für Handlungsempfehlungen an unsere Zuhörenden weitergeben? Wo würden wir jetzt sagen, ist der Übergang von primär zu sekundär? Also eine einfache Plug in der Karotte reicht ja bei weitem nicht, dass jemand in die Sekundärprävention fällt. Nicht? Da muss ja schon deutlich mehr sein. Nicht? Und sicher, also würde man doch erwarten, dass da schon eine Art von Stenose ist, bevor man überhaupt dran denkt. Ne?
Ja, ich finde doch die Grenzen, die du eben genannt hast, klingen doch eigentlich relativ plausibel. Ne? Also eine mindestens 60-prozentige Stenose und nicht ein Plug. Zumal man ja auch noch sagen muss, also ich kenne meine Karotiden nicht, weil ich die nie habe angucken lassen. Aber ich würde mal sagen, dass bei den, wir gehen mal 20 Jahre voraus, ja, also bei den Ende 70-Jährigen wird doch der größte Teil wird wahrscheinlich irgendeine Art von Plaque haben. Ja. Das ist eine Alterserscheinung, das haben auch ganz viele Leute graue Haare. Also ich glaube, man muss so ein bisschen auch wir müssen so ein bisschen gucken, was ist denn sozusagen normales Altern? Und es entsteht ja bei dieser Idee der Risikoreduktion immer so eine Idee, am Ende würde ewiges Leben entstehen können. Hm. Und das ist ja, also deswegen, also das Alter mit Betreff, also ich sag mal, bei dem 75-Jährigen im guten Allgemeinzustand mit einer würde man wahrscheinlich zurückhaltender sein als mit einem 55-Jährigen Raucher mit einer Stenose. Also ich glaube, man muss das Gesamtrisiko betrachten, aber ein Plug alleine würde uns nicht reichen, würde ich
sagen, oder? Niemals. Ja. Ich mache nochmal eine kleine Erweiterung. Das geht ja auch häufig um die Dicke der Intima Media. Nicht? Also das ist ja dann, da gibt es gar keine Kausalitätsstudien. Also ist jetzt sozusagen die Intima Media, die Verdickung der Intima Media kausal verantwortlich für irgendwelche kardiovaskulären Ereignisse, sondern es gibt Assoziationsstudien, dass man gesehen hat, dass Leute mit einer dickeren Intima Media, dass die auch mehr kardiovaskuläre Ereignisse haben. Nicht? Aber auch das wäre ja kein Grund, dass man sagen würde, ich habe jetzt hier eine verdickte Intima Media, der Mensch fällt in die Sekundärprävention und muss Statine futtern.
Genau. Und wir kommen ja vielleicht an dem Punkt, also da nähern wir uns ja vielleicht auch, es gibt ja sozusagen auch Biomarker, die im Prinzip eigentlich nur Risikoindikatoren sind, von denen wir aber ja den kausalen Zusammenhang gar nicht kennen, wo wir wissen, die Leute haben ein erhöhtes Risiko, aber es gibt überhaupt keinen Nachweis dafür, dass ein Statin an der Stelle hilfreich ist.
du sprichst auf LP klein a ein, denke ich
zum
mal.
Beispiel. Zum Beispiel, ja.
Okay, das habe ich für später vorgesehen in meiner Fragenliste an dich.
Bin ich vorgegrätscht.
Also wollen wir diesen Punkt mit, wo ist der Übergang Primär-Sekundärprävention an dieser Stelle abbrechen und sagen, das haben wir zureichend beantwortet.
Das haben wir zureichend beantwortet und wir würden, glaube ich, das hatten wir auch eben noch gesagt, wir würden das, ein reiner Messwert in einem Gefäß, egal auch der, also würde nicht ersetzen, dass wir auch noch alle anderen Dinge, die der Patient so mit sich bringt, mit betrachten.
Okay. Dann ist tatsächlich der zweite Punkt, ist die Bedeutung von LP klein a für das kardiovaskuläre Risiko. Mhm. Das ist ja auch ein Parameter, der jetzt zunehmend gemessen wird und wo geguckt wird, ob jemand, das ist ein vererbtes, LDL-reiches Lipoprotein. Nicht? Also es fällt durchaus in die Gruppe der atherogenen Lipoproteine. Nicht? Und die Frage ist ja, man kann das durch eine Statintherapie nicht beeinflussen. Die einzigen, die ein bisschen das LP klein a senken, sind PCSK9-Hämmer. Keins der oralen Medikamente leistet das. Ne? Mhm. Und die Frage ist ja, nun würde ein erhöhtes LP klein a das Gesamtrisiko des Patienten so erhöhen, dass wir daraufhin sagen würden, der muss jetzt ein Statin nehmen, weil er ein Hochrisikopatient ist. Hast du dazu eine Meinung?
Ich habe dazu eine Meinung, aber das liegt natürlich auch daran, weil ich gehe mit dem Lipoprotein klein a. Ich weiß nicht, ob ich das jemals schon gemessen habe, bewusst. Ich habe mich jetzt für die Folge entschieden, mich nur sozusagen mit dem Thema noch mal mehr beschäftigt. Ich höre in Veranstaltungen, stehen dann Kardiologen auf und sagen, sie würden das dem Patienten empfehlen, das grundsätzlich messen zu lassen. Es ist, wenn ich es richtig weiß, keine Kassenleistung. Es ist eine einmalige Messung pro Leben. Also das ist kein Wert, der sich irgendwie nennenswert verändert. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, den Parameter, jemand ist am Überlegen, soll ich ein Statin einnehmen, ja oder nein? Also der Patient überlegt sich das und wir gucken in die Risikokonstellation. Ich bin bisher gut ausgekommen mit den Risikomarkern, die ich kenne. Also wie ist denn sein Blutdruck? Wie ist die Familienanamnese? Raucht der? Also all diese Faktoren haben mir bisher in der Beratung immer ausgereicht, um zu sagen, wohin geht das Pendel in der Beratung der Patienten? Am Ende entscheiden die es ja selber, wenn das Risiko über 10% liegt. Aber das könnte ein Parameter sein, wenn der Patient sagt, ich möchte das gerne wissen und lasse das sozusagen als Igelleistung bestimmen. Dann könnte man sagen, vielleicht schlägt das Pendel ein kleines bisschen mehr in Richtung für einen Effekt von der Statintherapie. Aber sozusagen, dass ich das messe und dem Patienten sage, wer ein bestimmtes Maß an Lipoprotein klein a überschreitet, braucht aus meiner Sicht ein Statin. Das war bisher nicht meine Sicht.
Ich erzähle eine kleine Anekdote dazu. Ich hatte einen Patienten 50 Jahre, der eine PAVK bekommen hat. Der wird vielleicht an anderer Stelle nochmal im Podcast wichtig werden, aus anderen Gründen. Aber es war jemand, der eigentlich ein geringes Risiko hatte. Er war so Gelegenheitsraucher, aber ansonsten sportlicher Typ. Und da stellte sich raus, er hat eine ziemlich ausgeprägte PAVK mit einem Verschluss von der Arteria femoralis superficialis auf einer Seite und so komischen Aneurysmata in beiden Leisten, in beiden Popliteralgefäßen. Und zuerst dachte man, das ist irgendein komisches Syndrom und er ist sogar in der Genetik-Sprechstunde hier in der Universitätsklinik gewesen, nicht richtig was rausgekommen. Erst nachdem dann wir auch LP klein a bestimmt haben und sich herausstellte, das ist sky high bei ihm, gab es erste Hinweise sozusagen, dass das eine atherogene Genese hat, diese PAVK. Ich habe dann mit dem Gefäßchirurgen, der ihn betreut hat und diese ganzen Aneurysmata weggemacht hat, gesprochen. Und der hat dann tatsächlich eine Arbeit rausgesucht, wo LP klein a für solche Aneurysmata verantwortlich gemacht ist. Also da, so klinisches Beispiel, jemand, der offensichtlich ein familiäres Risiko hatte aufgrund eines vererbten LP klein a's. Bei uns in der Praxis wird es praktisch routinemäßig bei fast jedem gemessen. Und wir haben in der Patientenakte, blinkt an uns rot ein Button an, es liegt noch kein LP klein a Wert vor.
Ist das eine Kassenleistung in der Regelversorgung, Ingo?
Keine Ahnung.
Okay.
Es wird bestimmt. Also es werden Fakten geschaffen und es steht ein Wert da. Wenn man in die Leitlinien guckt, dann steht da sowas drin wie LP klein a sollte bestimmt werden, zum Beispiel wenn frühzeitig kardiovaskuläre Ereignisse auftreten. Also wenn ein 30-Jähriger mit ansonsten niedrigem Risiko, wenn der plötzlich einen Herzinfarkt kriegt, dann sollst du es bestimmen. Oder wenn eine ausgeprägte familiäre Belastung, und das ist ja wenn Angehörige unter 55 Jahren als Nichtraucher Herzinfarkt oder Schlaganfall bekommen haben, auch dann soll, ne, kannst du es messen und gucken, ob das der Grund ist. Ne? Von der routinemäßigen Bestimmung wird selbst bei in den Leitlinien von Fachgesellschaften, selbst von der ISC, an der wir ja häufig Kritik üben, aber auch selbst die sogenannten empfehlen keine routinemäßige Bestimmung von LP klein a.
Die Patienten, die du gerade beschrieben hast, das wären doch aber Patienten, bei denen wir beide auch eher sehr auf der Seite von Statintherapie wären.
Ja.
Und das Lipoprotein hätte ich jetzt genannt, also das mag vielleicht noch ein Stein obendrauf sein, aber das ist doch, also bei der Anamnese, die sind so sehr auf der Seite von hohem Risiko, dass man denken würde, die sind nah dran an denen, die eine manifeste kardiovaskuläre Erkrankung haben und haben wahrscheinlich ein Risiko, das deutlich über den 10% liegt, ab denen das ja mittlerweile Kassenleistung ist. Also für mich hätte das keine sehr große zusätzliche Information. Also die Frage wäre sozusagen, also jemand wie ich, ich oute mich jetzt, ich habe keine manifeste kardiovaskuläre Erkrankung, mache zu wenig Sport, aber ich mache Sport und wenn ich jetzt bei mir das Lipoprotein klein a messen würde und das wäre erhöht, also wenn ich mich jetzt beraten würde, würde ich mich beraten, ein Statin zu nehmen wegen des erhöhten Lipoprotein klein a? Meine Familienanamnese ist nicht sehr ausgeprägt für KHK-Ereignisse. Also das würde...
Du bist knapp über 30, also insofern... Auch das wäre kein Grund.
Also ja, wir sind jetzt hier, jetzt werden wir sehr persönlich. Ja, es gibt eine Tante, die eine KHK hatte.
Also ich finde, das
würde Problem, das was verändern. Also ich würde es, glaube ich, bei mir ja gar nicht messen. Also nicht nur bei mir persönlich, sondern bei einem Menschen meiner Art sozusagen, der vor mir sitzt.
Ich finde, das Problem, sag mal, wird ja mit dem nächsten Schritt der Information, die wir jetzt einbringen, noch größer. Keines der Medikamente senkt das LP klein a und es gibt bis jetzt keine Studie, die gezeigt hat, also keine eigenständige Studie, die gezeigt hat, dass eine Senkung des LP klein a tatsächlich Endpunkte verhindert. Es gibt in wenigen der Statinstudien gab es tatsächlich Untergruppen mit LP klein a. Und da ist die Zusammenfassung, könnte man sagen, Statine wirken auch bei denen, aber nicht mehr. Das heißt, die wirken genauso stark wie in der Gruppe der Leute, die kein erhöhtes LP klein a haben, aber nicht mehr. Und das, was wir machen ja einfach so, wir geben denen dann Statine und sagen, das LDL-Cholesterin muss auf unter 55. Dafür gibt es null Evidenz. Null Evidenz.
Ja, und ich habe die Erfahrung, dass das, also die Messung des Lipoprotein kleiner a, mir fällt gerade eine Patientin dazu ein, bei bestimmten Patienten eher ängstigende Wirkungen hat. Also das hat dieses so, ich habe ein hohes Risiko. Ich habe eine Patientin, die verträgt, also die hat eine KHK, die hat einen Myokardinfarkt gehabt, hat einen Stent bekommen und die verträgt selbst die kleinste Dosierung keines einzigen Statins. So. Und der Kardiologe war irgendwie hart zu ihr und gesagt, da müssen sie durch diese Muskelschmerzen. Die führen aber dazu, dass sie ihr täglich, also die kann ihr tägliches Leben nicht mehr machen. Ne? Und dann diskutiere ich immer mit ihr, dass ich, also ja, das Statin hat einen Einfluss, aber nochmal, wenn auf der anderen Seite das Leben dann nicht mehr schön ist, weil sie sich nicht mehr vernünftig bewegen kann, ist das doch auch keine Option. Und dann hat eben jemand in der Situation das Lipoprotein klein a gemessen, das ist hoch. Ja, das wussten wir vorher schon, dass sie ein hohes kardiovaskuläres Risiko hat. Sie hatte ja schon ein Ereignis. Und das hat dazu geführt, dass sie noch mehr Angst hat und jetzt in der Sorge ist, sie müsse trotzdem die Statine einnehmen, die ihr doch so Dolmuskelschmerzen machen. Also ich weiß nicht, ob die Regelversorgung, nach meiner Meinung wird das immer nur eingesetzt als, seien Sie vorsichtig, Sie haben ein hohes Risiko. Das führt zu einem Upmodeling, ne?
Okay, also lass uns mal zusammenfassen, sonst wir kommen ins Plaudern. Zusammenfassung ist, LP klein a Messung macht eigentlich nur Sinn bei Leuten, bei denen wir das hohe Risiko nicht sowieso schon wissen. Und das sind insbesondere Leute, die jung ein kardiovaskuläres Ereignis bekommen, nicht? Und wo eine ausgeprägte Familienanamnese ist. Da würden wir doch sagen, das macht Sinn. Nicht? Und nicht bei jedem, also nicht flächendeckend.
Aber das ist eine sehr kleine Gruppe, ne?
Das ist eine sehr kleine Gruppe, genau.
Ja.
Okay, nächster Punkt. Wir wollen ja heute nicht so lange machen, sondern es soll ja eine Reaktionsfolge sein. Was wissen wir denn über den Nutzen von anderen cholesterinsenkenden Medikamenten? Wir sprechen besonders über Bempedoinsäure und PCSK9-Hämmer. Ich glaube, Ezetimib kann man in einem Satz abfrühstücken. Es gibt für Ezetimib alleine obwohl die Substanz Cholesterin senkt, wenn sie also alleine gegeben wird, nicht in Kombination mit einem Statin, gibt es keine Endpunktstudien, die positiv ausgegangen ist. Würdest du dich dem anschließen?
Dem würde ich mich total anschließen. Und die einzige Studie, die es gibt, war ganz direkt kurz nach dem Infarkt. Die Studien, wo das länger her ist, sozusagen, wo es einfach als Add-on gegeben ist. LDL-Cholesterin geht runter, aber das Risiko sinkt nicht weiter.
Ne? Also das ist ja heute auch eine Empfehlung, dass man das dann bei Statinintoleranz soll man das alleine geben. Da muss man sagen, das ist bar jeder Evidenz. Ja. Nicht dafür gibt es keine Evidenz. Okay, also so viel zu Ezetimib. Ich denke, das gehört in die Kategorie überschätztes Medikament. Was hältst du denn von der neuen Bempedoinsäure?
Da muss ich dir einen ganz bösen Interessenkonflikt offenlegen. Ein Studienfreund von
selber.
Mir. Ich weiß nicht selber. Auch eine schöne Option. Nein, ein Studienfreund von mir, den es kurz nach dem Studium in die Industrie verschlagen hat, der ist beim Hersteller sozusagen für den Part Bempedoinsäure zuständig. Der hat schon nach unserer letzten Folge haben wir per WhatsApp gechattet. Und der ist natürlich stärker auf der Seite des Medikaments. Deswegen, ich merke, dass ich Hemmungen habe. Deswegen würde ich dich bitten, mal zu sagen,
okay,
was hast du dazu rausgefunden?
Ich kenne den Menschen nicht, deswegen, also ich kann hier sozusagen ganz offen sagen. Das Erste ist, was man sagen kann, es gibt eine einzige große Studie. Da sind allerdings so unfassbar viele, 14.000 Menschen drin gewesen. Und da war es so, dass ein kombinierter Endpunkt für dieses gesamte Kollektiv, da war Primär- und Sekundärprävention drin, ungefähr 70% Primärprävention, 30% Sekundärprävention. Und die schlichte Botschaft ist, in der Primärprävention hat es einen Effekt gehabt. In der Sekundärprävention hatte es gar keinen Effekt, sondern die Gesamtsterblichkeit ist sogar leicht angestiegen. Das, was heute ja gemacht wird, dass Leute das auch in der Sekundärprävention bekommen, wenn sie statinintolerant sind, das hat sogar, einen gefährlichen Aspekt. Die Situation ist nicht klar, ob man denen nicht sogar eventuell schadet. Sodass es eigentlich, wenn überhaupt in Frage kommt, als Ersatz für Statine in der Primärprävention, wenn die Patienten Nebenwirkungen auf Statine bekommen.
Das war, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Die Patienten hatten in der Studie, das war nicht ein Add-on, sondern das war sozusagen Placebo gegen Bempedoinsäure.
Genau.
Wenn ich das richtig weiß. In der Studie heißt es, unable or unwilling to take statins. Was hast denn du für eine Idee davon? Wir haben das letzte Mal ein bisschen über Zahlen gesprochen. Wie viel Prozent von Patienten, die ein Statin nehmen, setzen das wieder ab, weil sie es nicht vertragen?
Haben wir da eine Zahl genannt? Das kann ich gar nicht erinnern.
Also die Zahl ist total klein. Also das sind eher im Bereich von 1, 2 oder 3%. Und deswegen war so ein bisschen die Frage dieser Definition unable or unwilling to take statins, eben die Frage, was ist denn das für eine Patientengruppe? Aber ich würde es so, wie du es gerade gesagt hast, ich glaube, Patienten in der Primärprävention, die ein Statin nicht vertragen, die aber ein hohes Risiko haben, wäre das eine Option. Und zwar anders, als wir gesagt haben bei Ezetimib. Das würden wir nicht machen.
Genau.
Aber bei Bempedoinsäure würden wir sagen, darüber kann man reden.
Genau.
Ja.
Es ist nicht ganz so wirksam wie Statin. Also die Cholesterinsenkung ist nicht so intensiv. Nicht, du kriegst unter Bempedoinsäure so in der Größenordnung von 20%, 17-20% LDL-Cholesterinsenkung. Aber es hat eine absolute Risikoreduktion von 2,3% immerhin für kardiovaskuläre Ereignisse. Für die Gesamtsterblichkeit ist es etwas geringer, da sind es 1,6%. Also das scheint wirksam zu sein in der Primärprävention.
Ja.
Also das kann man machen.
Man würde sich, denke ich, ergänzend noch, man würde sich nochmal zwei Studien wünschen, die sozusagen wirklich streng trennen zwischen Primär- und Sekundärprävention. Ja. Das würde man sich, glaube ich, nochmal wünschen, dann wäre es klarer auch für beide Gruppen. Ne?
Ja, und dann natürlich Risikokollektive, sowas wie Diabetiker oder chronisch Nierenkranke oder sowas, das gibt es alles eben noch nicht. Ne? Also wundert einen ja so ein bisschen, ne, dass eine Studie immer dazu führt, ne, dass unser Weltbild sich so ändert und wir plötzlich denken, da ist ein neuer Heilsbringer auf dem Markt.
Ja.
Okay, also so viel zu Bempedoinsäure. Primärprävention ja, sekundär nein. Und jetzt kommen wir zu PCSK9-Inhibitoren.
Ja.
Hast du zu denen eine Meinung?
Ja, und die hat sich, also ich habe, also in meinen Gedanken war PCSK9-Hemmer bis vor, weiß ich nicht, 2, 3 Jahren abgespeichert als wirksam, aber so teuer, dass wir sehr zurückhaltend sein müssen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mir die Ergebnisse wirklich anzugucken. Und dann war ich erschrocken darüber, wie dünn die Datenlage zur Wirksamkeit von PCSK9-Hemmern auf wirklich relevante Ereignisse ist. Und also das ist eine Substanzklasse, die mir in meinem täglichen Leben sehr, sehr selten vorkommt. Ich weiß nicht, setzt ihr, du bist in einer großen kardiologischen Praxis, fangt ihr Therapien mit PCSK9-Hemmern an bei euch?
Ja.
Okay?
Eindeutig ja. Und ich war, sagen wir mal, liberal. Also wir kennen die und wir können damit umgehen.
Ja.
Das ist ja immer so eine Frage, ne, wie oft setzt man so ein Medikament ein? Je seltener, desto vorsichtiger, aber das wird bei uns regelmäßig benutzt. Ne? Man muss ja sagen, die LDL-Cholesterinsenkung ist ja toll. Die schaffen ja 60% LDL-Cholesterinsenkung. Ne? Das sind ja extrem wirksam und haben, sag mal, dafür machen die wenig Nebenwirkungen. Also so in meinem Erleben, diese 2-3% Statinabsetzer, was du gesagt hast, das finde ich so im sag mal, subjektiven, persönlichen Erleben deutlich mehr. Kommen mehr Patienten, die sagen, habe ich nicht vertragen und hat mir das und das gemacht. Das hast du bei den PCSK9-Hemmern praktisch gar nicht.
Okay. Ich versuche gerade in meinem Kopf zu ergründen, ob mir ein Patient von mir einfällt, der einen PCSK9-Hemmer bekommt. Mhm. Ich hatte welche, die waren in der Lipidambulanz hier von der Universitätsklinik. Das gab ein riesengroßes Problem, weil die das sehr großzügig verschrieben haben. Und es gibt ja eine Besonderheit bei den PCSK9-Hemmern. Die Therapie muss begonnen werden von einem Facharzt für, ich glaube, Kardiologe. Es gibt, glaube ich, 2, 3 Fachgruppen, die das dürfen.
Genau, Nephrologe darf es auch.
Genau.
Also ich weiß nicht, was die mit den Lipiden zu tun haben, aber komischerweise tauchen die Nephrologen da auch auf. Kardiologe, Nephrologe und Lipidologen dürfen das.
Genau. Und dann darf es,
wenn die damit Hausärzte.
Genau, die dürfen damit nicht anfangen.
Genau,
weiter verschreiben. Also das heißt, wenn du damit angefangen hast oder ein kardiologischer Kollege, darf ich das weiter verordnen als jemand, der mit einer hausärztlichen Zulassung. Und das ganz große Problem war, das war eben hier in der Uniklinik im großen Stil, oder was heißt im großen Stil, die hatten da natürlich, die sehen die ganzen Problempatienten, haben das verordnet. Und das waren aber alles hausärztliche Zulassungen. Das heißt, die hätten primär mit der Therapie gar nicht anfangen dürfen. Und ehrlich gesagt, wenn man die dann aus der Lipidambulanz bekommen hat, wo man dachte, Mensch, die ist ja vom Lipidologen gesehen worden, hätte man das auch gar nicht weiter verordnen dürfen. Das meine ich nicht. Was ich interessant finde, ist, das ist keine Substanz, zu der ich irgendein Gefühl persönlich habe, weil mir, vielleicht habe ich 2 Patienten, die das bekommen. Das ist fast, ich bin fast erstaunt, weil die Menschen mit Diabetes gehören ja häufig in eine Risikogruppe. Ich habe überhaupt keine persönlichen Erfahrungen damit.
Okay.
Hast du denn neuere Studien gefunden? Wie sind denn die Effekte auf patientenrelevante Endpunkte?
Es gibt ja von beiden, nicht? Also Evolocumab und Alirocumab, gibt es ja jeweils eine sehr, sehr große. Ne? Eine heißt Fourier und die andere heißt Odysseus. Outcomes heißen die beiden Studien und daraufhin sind die auch zugelassen worden. Es gibt wenig weitere gute Studien dazu. Mhm. Es gibt noch so ein paar Langzeitbeobachtungs, also wo sie das Zeug über 5 Jahre gegeben haben, eigentlich primär mit der Frage, ob es Nebenwirkungen macht, also ob zum Beispiel mehr Krebsfälle entstehen oder die Leute mehr Infektionen bekommen oder so. Das ist alles nicht. Auch Antikörper, es gab ja einen anderen, der wieder eingestellt worden ist, der eigentlich auch primär ganz gute Ergebnisse gebracht hat, wo sich dann aber herausstellte im weiteren Verlauf, dass das hohe Antikörper, das sind ja Autoantikörper, die da gegeben werden, und der Körper reagiert da offensichtlich da. Das ist bei den beiden, die jetzt im Handel sind, nicht der Fall. Da werden sozusagen keine Antikörper gebildet. Alles das sind keine Probleme und die Verträglichkeit gilt als sehr, sehr gut von diesen Medikamenten. Und die bringen ja, muss man auch sagen, die dafür, dass die in den Studien als Add-on zu einer Statintherapie gegeben worden sind, bringen die ja noch einen zusätzlichen Nutzen. Also der ist so, auf den kardiovaskulären Gesamtendpunkt schaffst du ungefähr so 1,5-1,6% über die Studien. Die Studienlaufzeit war etwas über 2 Jahre bis knapp 3 Jahre. Das heißt, es gibt noch eine absolute Risikoreduktion. von Ereignissen, wenn du das Zeug on top gibst.
Und das sind Patienten, die untersucht sind in der Primär- oder in der Sekundärprävention?
Gibt nichts zu Primär. Primär ist sozusagen raus.
Okay.
Da darf es auch gar nicht eingesetzt werden. Mhm. Das ist richtig regelrecht ausgeschlossen. Das sind alles Leute, die hatten eine nachgewiesene manifeste KHK oder schon ein Ereignis.
Das heißt, es gibt einen Effekt zusätzlich zum Statin, aber der Add-on-Effekt ist nicht ganz so stark wie der Statin-Effekt. Also sozusagen der Statin-Effekt kommt und dann kommt nochmal ein bisschen mehr obendrauf durch den PCSK9-Hämmer.
Mhm. Genau.
Gibt es Daten zur Gesamtmortalität?
Tja. Böse.
Böse Frage, aber sie muss kommen.
Das wird ja auch so eingesetzt, wie als wenn sozusagen, wenn du den PCSK9-Hämmer gibst, dann ist nächste Woche ist alles gut, ne, weil die so unglaublich wirksam sind. Auch bei denen dauert es 12 bis 18 Monate, bis der Effekt deutlich sichtbar ist. Ne? Also auch das ist eine Therapie. Und dann ist es allerdings so, wenn du dann weiter therapierst, ist es so, dass die Ereignisrate zunehmend weiter sinkt. Also sozusagen, du hast einen Effekt über die, du hast einen Effekt sozusagen, der mit Zunahme der Therapiedauer zunimmt. Und immer also weniger.
Die Kurven gehen weiter auseinander.
Die weitergehen, Kurven gehen immer weiter auseinander. Aber du musst eben tatsächlich erstmal eine 12 Monate musst du behandeln, damit du überhaupt einen Effekt siehst.
Hast du eine Idee, was sowas kostet?
Die monatlichen Therapiekosten liegen zwischen 500 und 600 Euro. Mhm. Also das ist schon ganz enorm. Ich gucke gerade nochmal in meinen Unterlagen. Du hast ja die Frage zur gesamten Mortalität gestellt. Und ich habe extra nochmal rot unterstrichen, keine Reduktion der Gesamtmortalität. Mhm. Man muss natürlich sagen, das ist vielleicht ein bisschen viel verlangt von Studien, die irgendwie nur so 2,5 Jahre lang gelaufen sind, das zu zeigen. Da würde man natürlich gerne so eine 5-Jahres-Studie oder so sehen.
Ja, ich frage das, also auch der ja vielleicht ein bisschen blöde Frage nach dem Preis, hat ja, das ist vielleicht nichts für diese Folge, ich würde das nur einmal für 30 Sekunden anreißen, darüber müssen wir irgendwann mal, glaube ich, eine eigene Folge machen. Ich glaube, dass wir im letzten Jahr haben wir die Gesamtkosten für Arzneimittel für gesetzlich Versicherte in Deutschland von 60 Milliarden überschritten. Wir geben 60 Milliarden im Jahr dafür aus. Und ich glaube, dass wir an vielen Punkten kommen, wir werden irgendwann, das ist da hinten schon zu sehen, kommen wir über das hinaus, was wir überhaupt uns noch leisten können. Deswegen glaube ich, die Frage, welches, da spielen auch sicherlich Medikamente am Ende des Lebens, Medikamente bei Karzinomerkrankungen spielen da eine große Rolle. Aber an diesem Punkt, über den werden wir irgendwann nicht nur wir beiden, glaube ich, sondern in der Versorgung reden müssen. Deswegen finde ich den Preis so relevant. Nicht nur zur Frage, ob das jetzt irgendwie unverschämt ist oder nicht unverschämt ist, was irgendein Hersteller für ein Medikament nimmt, sondern irgendwann sehe ich eine Art von Begrenzung auf uns zukommt von außen, dass wir bestimmte Sachen nicht mehr dürfen. Und die Frage ist, ob man das nicht anders steuern kann. Aber nur so als kleiner Teaser vielleicht für eine Folge, auf die wir vielleicht irgendwann mal Lust haben.
Also wir haben mal wieder das Dilemma, dass das sozusagen auf das, was man sich wünscht, also weniger Herzinfarkte, weniger Schlaganfälle, hat das einen Einfluss? Nee, aber ob es tatsächlich am Ende die Gesamtmortalität senkt, das ist eben noch nicht klar. Und das ist ja so, ja klar, ich denke, es macht auch Sinn, wenn wir weniger Herzinfarkte haben, die kosten auch viel Geld. Wenn Leute ins Krankenhaus gehen und Interventionen haben, Stents verteilt werden und solche Geschichten, das kostet ja auch immer. Und wenn man das verhindern kann, vielleicht geht die Rechnung sogar auf mit einem Medikament, was 600 Euro im Monat kostet, 7.200 im Jahr. Aber das sind alles Fragen, die ungeklärt sind bisher.
Ja, und sie berühren, finde ich, auch noch, also auch das, glaube ich, werden wir heute nicht zu Ende besprechen können, aber es berührt auch einen wichtigen Punkt an Reaktionen, die wir hatten, nämlich diese Frage zwischen fachärztlich spezialisierter Medizin und hausärztlicher Medizin und die Frage, wer stellt hier eine Indikation und wer muss Sachen weiterverordnen. Also dieser Komplex spielt ja auch eine große Rolle und wir haben sozusagen, es kamen ja zahlreiche E-Mails auch zur Frage, dass sie das schwierig finden, also sie hätten es als entspannt empfunden, dass jetzt mal zwei Fachspezialisten kritisch über die ESC geredet hätten, das würden sie sonst anders erleben. Aber das ist ja auch hier an der Stelle, also ich sag mal, wenn jetzt der Kardiologe mit der Therapie anfängt und der Hausarzt soll sie weiterverordnen, auch das ist ja, da geht es mir und gar nicht nur ums Geld, sondern die Frage, ist man sich da einig? Ne? Also sozusagen, das ist diese Schnittstelle, glaube ich, wird auch in Zukunft noch eine große Rolle spielen, dass wir aus diesem sehr teilweise, also ich finde häufig berechtigten, aber doch irgendwie tradierten System rauskommen, von wo der eine denkt, er weiß das besser als der andere und man ist aber an ganz unterschiedlichen Stellen der Versorgung auch tätig. Also wir hatten den Konflikt auch gelegentlich schon mal hier, dass man gedacht hat, wir würden irgendwie uns irgendwie überheblich über Hausärzte äußern wollen. Ich finde ja, das eigentlich alles, ja, das ist, ja. Ich glaube, für uns ist das Quatsch. Wir tun das nicht.
Große Hochachtung vor denen.
Ja, große Hochachtung. Also nochmal, ich glaube, das geht tolle uns beiden so. Wir haben den großen Vorteil, dass ich bin in einem sehr kleinen Gebiet, in dem ich mich sehr gut auskenne. Und außerhalb der Grenzen wird es sehr schnell sehr dünn bei mir. Das ist ein großes Glück. Und als Hausarzt finde ich, was man da abdecken muss und was die Kolleginnen und Kollegen draußen abdecken, à la Bonheur. Aber ich glaube, auch da müssen wir irgendwann mal einen Weg rausfinden, aus diesem System. Aber natürlich ist es schwierig, wenn der Kardiologe eine so teure Therapie anfängt, die dann weiterverordnet werden soll an anderer Stelle. Auch das ist keine ganz einfache Situation.
Ich führe dich mal ganz vorsichtig wieder zurück zu dem, was wir tatsächlich wissen.
Danke.
Ich habe dann geguckt, ob wir zum Beispiel, also wir sind noch bei PCSK9-Hämmern, ob wir was wissen über Nierenkranke und zum Beispiel Diabetiker, wäre ja auch eine interessante Frage. Mhm. Da gibt es bis jetzt keine eigenständigen Studien, wo nur diese Gruppen untersucht worden sind, sondern aus diesen sehr großen, also da waren, glaube ich, in der Größenordnung von 20.000 bis 30.000 Leute in jeder von diesen beiden Studien, da sind Untergruppen gebildet worden. Und da sieht man zum Beispiel, dass Nierenkranke nicht über den normalen Effekt bei den Nicht-Nierenkranken hinaus profitieren. Aber zum Beispiel Diabetiker profitieren tatsächlich. Die haben also eine deutlich bessere Reduktion. Also so als Beispiel, da kommt raus, dass also bei den Nicht-Diabetikern ist es 1,5-1,6% absolute Risikoreduktion über die Laufzeit der Studie, 2,5 Jahre grob. Bei den Diabetikern sind es 2,5-3%. Die haben etwa die doppelte absolute Risikoreduktion. Aber wie gesagt, das sind Ausgliederungen, Subgruppenanalysen. Bis jetzt keine eigenständigen Studien zu diesen Gruppen. Also ich würde mal zusammenfassen, also PCSK9-Hämmer, sagen wir, extrem wirksame LDL-Cholesterinsenker, die eben auch zusätzlich zum Nutzen der Statine noch einen Zusatznutzen haben, der bei einer absoluten Risikoreduktion ungefähr von 1,5-1,6% über 2-2,5 Jahre ist, ne? Also das ist durchaus was, wo man sagen kann, Hochrisikopatienten, Leute, die immer wieder Ereignisse haben, wo man das LDL nicht runterkriegt, da ist das eine Option. Mhm. Letzte Frage für heute. Wie verhält es sich denn bei chronisch Nierenkranken? Hast du dazu eine Idee?
Dazu habe ich eine Idee. Also ich weiß, was ich sicher weiß, ist, dass es bei Patienten an der Dialyse die Statine keine Effekte mehr haben.
Ja.
Also spätestens dann, glaube ich, würde man sie, glaube ich, auch einfach absetzen. Was ich nicht weiß ist, was ist denn mit Patienten, also gibt es einen, auf der anderen Seite muss man sagen, das sind ja Patienten, die ein immens hohes kardiovaskuläres Risiko haben, das muss ich dir ja nicht erzählen. Also
ja.
Ich habe ja irgendwann mal bei dir, als du noch in der Praxis warst und Dialyse gemacht hast, mich an meinem Tag bei dir hospitiert und wir haben zusammen Visite auf der Dialysestation gemacht. Also wie schwer krank und wie schwer gefäßkrank viele von den Patienten waren, war ja eindrücklich. Und eigentlich würden wir ja denken, jemand, der ein besonders hohes Risiko hat, der muss doch eigentlich auch besonders profitieren. Aber meine Vorstellung ist, vielleicht würde mich fragen, interessieren, was du dazu denkst, ist, dass möglicherweise das Risiko bei diesen Patienten durch etwas anderes getrieben wird, als bei den Patienten, die nicht an der Dialyse sind oder nicht hochgradig niereninsuffizient sind.
Du hast das schon wundervoll umrissen. Das Thema, es gibt eine Studie, die rein in chronisch Nierenkranken gemacht worden ist. Und da waren sowohl Patienten an der Dialyse drin, wie aber auch Patienten, die mit dem Niereninsuffizienzstadium, Stadium 3, 4 waren. Die heißt Sharp-Studie, ist 2011 im Lancet veröffentlicht worden.
Kannst du noch mal einmal sagen, was für ein Ausmaß von Nierenfunktionsstörung ist das in der Gruppe?
Stadium 3 ist, wenn die Krea-Clearance unter 60 geht, bis 30. Okay. Da wird ja noch, wenn man einen Brief vom Nephrologen bekommt, wird noch Stadium 3a und b unterschieden. Also 60 bis runter auf 45 ist 3a, also nicht ganz so schlimm. Unter 45 bis 30 ist Stadium 3b. Da fängt es ja so an, also so eine kranke Niere ist, wenn das so gen 30 geht, fängt die an, eben bestimmte Sachen nicht mehr zu machen. Mhm. Sowas wie Säure-Basen-Haushalt, Knochenstoffwechsel, Anämie und diese Geschichten. Gehst du unter 30, bist du Stadium 4. Gehst du unter 20, insbesondere wenn du unter 15 gehst, bist du Stadium 5. Und dann, wenn du in Richtung eine Krea-Clearance 10 und darunter, dann bist du Stadium 5D, eine Dialyse. Okay, und diese Studie hat eben diesen Bereich unter 60 bis Dialyse abgedeckt. Und es kommt raus, die Leute, die in den Stadien 3 und 4 sind und sogar bis zu einer Krea-Clearance von 20, die profitieren von einer Statintherapie hinsichtlich kardiovaskulärer Ereignisse. Und zwar deutlich. Absolute Risikoreduktion, so 2,4%. In dem Moment, wo die Leute in den Dunstkreis der Dialyse kommen, nutzt es gar nichts mehr. Da haben wir auch diese große 4D-Studie, die aus Deutschland heraus gemacht worden ist, dann nutzen die Statine gar nichts mehr. Guckst du dir aber die Gesamtmortalität an, dann nutzt es auch schon im Stadium 3 und darunter nichts mehr. Also du hast zwar eine Änderung der kardiovaskulären Ereignisse, aber nicht der Gesamtmortalität. Und diese Studie ging über 5 Jahre. Das heißt, dieses Argument mit, ja, die Studiendauer jetzt bei den PCSK9-Hämmern mit 2,5 Jahren, das war ein bisschen kurz und da kann man Mortalität noch nicht so richtig beurteilen. Das fällt, denke ich, bei chronisch Nierenkranken, die ja ein hohes kardiovaskuläres Risiko haben, das fällt eigentlich zunehmend weg. Ne? Und du testest in einem Hochrisikokollektiv und würdest eigentlich erwarten, dass du, wenn das tatsächlich einen Einfluss auf die Gesamtmortalität hat, dann, dass du einen Effekt siehst in 5 Jahren.
Ja, vor allen Dingen, wenn du, ich meine, wie hoch ist die Mortalitätsrate in der Gruppe ist ja schon unheimlich hoch. Wenn du das in 5 Jahren nicht siehst, dann ist es wahrscheinlich für viele Patienten gar nicht relevant, ne?
Genau das nicht. Und du hast eine sehr hohe kardiovaskuläre Ereignisrate. Die Mortalität an der Dialyse liegt ja so zwischen 15% und 20% pro Jahr bei chronischen Nierenkranken. Pro Jahr.
Wow.
Das ist ja immer, weißt du, das Zynische an unserer Eurotransplant-Warteliste. Du nimmst Leute auf die Eurotransplant-Warteliste, die mittlere Wartezeit ist im Moment 8 Jahre auf dem Organ. Und du guckst deine Gruppe an, die da an der Dialyse liegt, und du weißt irgendwie, die Absterberate, selbst wenn ich mir ganz viel Mühe gebe, ist irgendwie 15% pro Jahr. Und dann weißt du, dass ein Großteil der Patienten die Transplantation nicht erleben werden. Ne?
Das ist jeder 5. bis jeder 6. pro Jahr.
Naja.
Wow. Das war mir so gar nicht klar.
Das hat eine sehr schlechte Prognose. Okay, das heißt, mittlerweile stehen ja Statine in allen Empfehlungen von Fachgesellschaften, dass Patienten mit einer Niereninsuffizienzstadium, also Krea-Clearance, die unter 60 geht, ab Stadium 3, sollen ein Statin bekommen. Und ich finde, man muss das ja mit denen diskutieren. Die sterben offensichtlich genauso wie Leute, die kein Statin bekommen, sterben vielleicht, weiß nicht, an anderen Sachen mehr als das andere Kollektiv. Und die haben halt hohe Risiken, nicht? Also zum Beispiel auch für Krebserkrankungen. Viele Krebserkrankungen sind bei chronisch Nierenkranken häufiger. Infektionen sind häufiger bei chronischen Nierenkrankheiten. Ne? Das heißt, du erreichst offensichtlich eine Verschiebung der Mortalität, aber eben kein Senken. Ich mache es nicht regelhaft. Es kriegen nicht alle bei mir ein Statin. Ich bin eher zurückhaltend aufgrund eben dieses Faktums, nicht, dass ich eigentlich nicht die Gesamtmortalität beeinflusse.
Ja, und glaube ich ja auch, also wenn ich mir die Patienten angucke, die jetzt sozusagen, je ausgeprägter die Niereninsuffizienz ist, desto mehr kommt ihr ja mit anderen Medikamenten an den Start, die erforderlich sind.
Ja.
Phosphatbinder, Vitamin D, also die Tablettenlast steigt ja. Je schlechter das mit der Niere ist, desto mehr ist die Tablettenlast. Und das wird ja auch nochmal eine Folge sein, was kann man denn sicher absetzen und wie macht man das denn, dass man Dinge sicher absetzen kann? Und vielleicht, es fällt einem ja leichter, was gar nicht erst anzufangen, als es wieder aktiv abzusetzen. Absolut, also auch das wird nochmal eine Folge sein. Aber gerade da spielt das sicherlich auch eine Rolle, weil sozusagen jede Tablette dann darum konkurriert, was alles andere noch eingenommen oder nicht eingenommen wird.
So, das waren eigentlich die Fragen, die ich nochmal mit dir besprechen wollte.
Ja.
Als Ergänzung zu unserer Folge, was Statine wirklich leisten können. Ich finde, wir haben wieder interessante Punkte aufgegriffen und ich finde, wir haben uns viel Mühe gegeben, nochmal wieder Sachen klarer zu machen. Und wenn noch Fragen sein sollten, wären wir sehr froh, wenn ihr wieder reichlich die Kommentarfunktion nutzt und mit uns in Interaktion eintretet. Wir nehmen gerne Anregungen auf.
Ja, und ich glaube, hier bei dieser Folge hat man es jetzt sehr gemerkt, dass wir, also A, es gab ganz viele Rückmeldungen sehr unterschiedlichster Art und dass wir, also wir nehmen uns die zu Herzen und gucken uns die an und fanden, dass es auf jeden Fall wert war, sozusagen über diese Aspekte nochmal so ausführlich auch zu sprechen, wie wir das heute gemacht haben.
Ja. Ist ja ein bisschen länger geworden, als wir gedacht haben, ehrlich gesagt. Ja, aber wir kommen immer so ins Plaudern.
Ja, genau. Aber ich glaube, gerade das Plaudern kriegen wir ja auch als Feedback, ist ja eigentlich, mögen unsere Hörerinnen und Hörer, ja, dass wir ins Plaudern kommen.
Alles okay, klar. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Und dann gerne bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen.
Tschüss.
Tschüss.